Wir würden jetzt gern das Abendplenum eröffnen. Ich habe bei der Abendbrotpause mit verschiedenen Leuten gesprochen. Mein Eindruck ist, es war sehr unterschiedlich in den Arbeitsgruppen. Erstaunt ja nicht, weil die Themen auch unterschiedlich sind. Aber es erstaunt vielleicht dann doch, was die Berichterstatter zu berichten haben vom Verfahren. Aus jeder Arbeitsgruppe werden die ITAS-Moderatoren kurz berichten. Wir nehmen zwei Berichte zusammen, dann geht es ins Plenum zu Nachfragen, Anmerkungen, Ergänzungen. Arbeitsgruppe 1 und 2, Plenum, dann Arbeitsgruppe 3 und 4, Kurzberichte, Plenum und anschließend die beiden letzten Arbeitsgruppen ebenfalls noch ins Plenum. Wir hoffen, dass wir um 21.15 Uhr alle gerne gehen wollen. Wir wollen uns morgen wiedersehen, pünktlich um 9 Uhr. Ich glaube, das ist ein gutes Timing. Und ich würde gerne jetzt Leo Hennen bitten, aus der Arbeitsgruppe 1 Entscheidungsverfahren zu berichten. Danke.
Schönen Dank. Geht das Mikro?
Ja, okay. Schönen Dank. Also Arbeitsgruppe 1, Entscheidungsverfahren. Brauchen wir neue Entscheidungsverfahren oder reichen die bestehenden aus? Die zentrale Botschaft zuerst, die wird niemanden groß überraschen. Großes Entgegenkommen von beiden Seiten, neue Positionen, die irgendwie Basis für einen neuen Konsens, neues Verfahren wären, hat es nicht gegeben. Die Positionen stehen sich nach wie vor so gegenüber, wie Sie sie auch alle kennen. Gemeinsam ist eigentlich beiden Parteien, hatte ich den Eindruck so, das kam immer wieder auf, und beiden Parteien war gemeinsam der Ruf, die Politik muss entscheiden, den Ball an die Politik zurückspielen, sie muss jetzt diesen gordischen Knoten sozusagen durchschlagen. Rahmenbedingungen setzen und dann werden die Akteure halt sehen, wie sie mit diesen Rahmenbedingungen umgehen können oder was sie dann tun müssen. Ich kann jetzt folgend eigentlich nur die beiden Grundpositionen nochmal kurz referieren. Es gab eben auf der einen Seite ein starkes Plädoyer für die Weiterführung des laufenden Verfahrens, also für das Verfahren auf der Basis der bestehenden Rechtslage und Verwaltungsverfahren. Das Atomgesetz verpflichtet den Bund, ein Endlager zu schaffen. Also auch hier wieder der Appell an die Politik, ihr müsst jetzt handeln. Ihr habt euch selber verpflichtet sozusagen, habt euch in diese Verpflichtung gebracht. Das Verfahren nach Atomgesetz entspricht repräsentativen demokratischen Prinzipien. Es bietet in der Anhörung, im Planfeststellungsverfahren am Ende dann ausreichende Beteiligungsmöglichkeiten. Und vor allen Dingen das Argument ist, es gibt eine rechtsstaatliche Grundlage des ganzen Verfahrens. Es gibt Rechtsschutz auch für die Bürger, die dann am Ende gegebenenfalls, wenn Rechtsgüter verletzt sind, auch klagen können. Die Position hat eben äußerst starke Bedenken gegen eine Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne des AKN. Hier insbesondere dieses Element der Freiwilligkeit, also dass man entscheiden kann, aus dem Verfahren wieder auszusteigen. Und eben auch die starken Beteiligungsrechte, die hier vorgesehen sind für die Bürger. Also das wird kritisiert als Privilegierung einer kleinen Gruppe, die Entscheidungen, die im Interesse der Allgemeinheit zu treffen sind, dann eben aushebeln können. Von der Position wird das Verfahren Konrad als geradezu mustergültig beschrieben. Hier seien eben die bestehenden Rechte ausgeschöpft worden und auch der Öffentlichkeit hinreichende Beteiligungsrechte eingeräumt worden. Die Gegenposition, natürlich, die vorhandenen Verfahren reichen nicht aus und die wesentlichen Argumente sind, ein wesentliches, es hat kein geordnetes Standortsuchverfahren gegeben, im Vorfeld eben, oder keins, das den heutigen Anforderungen entspricht, sowohl den sicherheitsanalytischen Anforderungen, also den wissenschaftlichen Anforderungen, als auch den Anforderungen an Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung. Das laufende Verfahren wird als eine Präjudizierung der Entscheidung in Richtung auf Gorleben gesehen. Deshalb kann man mit dem laufenden Verfahren auch nicht leben und kann sich auch nicht vorstellen, dass man dieses Verfahren in einer Weise modifizieren könnte, die dann den Interessen der gegen Gorleben, gegen den Standort Eingestellten entsprechen würde. Aus der Richtung wurde dann auch gegen die gegenteilige Position, dass die bestehenden Beteiligungsrechte ausreichen, stark gemacht, dass sich eben auch die verfassungsrechtliche, rechtspolitische Diskussion in diesen 30 Jahren weiterentwickelt hat und dann Prinzipien wie bestmögliche Risikovorsorge, Grundrechtsschutz durch Verfahren, eben die durchs Verfassungs, Gericht auch bestätigt wurden, eben Prinzipien sind, die eine stärkere Beteiligung der Öffentlichkeit schlicht und ergreifend einfordern. Also auch die gegebene Rechtsordnung und Rechtsprechung sagt, wir brauchen da mehr. Der Grundkonflikt ist eigentlich der zwischen der einen Position, die Öffentlichkeit ist nicht ausreichend gehört worden, das wird gekontert, eben von der anderen Seite, das stimmt nicht. Wir haben alles getan, was wir konnten. Deutschland ist in dieser Hinsicht vorbildlich. So sind die Positionen. Hier, ich meine, was dahinter steckt, sind natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen und Ansprüche an Öffentlichkeitsbeteiligung. Wenn die einen sagen, wir haben die Öffentlichkeit ausreichend beteiligt, heißt das, wir haben Recht zur eingeräumt Einsprüche zu formulieren, wir haben Einsicht in bestehende Unterlagen gewährt, was im Planfeststellungsverfahren halt vorgesehen ist. Und das wird aus dieser Richtung als ausreichend angesehen. Der Begriff Öffentlichkeitsbeteiligung ist von der anderen Seite natürlich mit ganz anderen und weitgehenden Rechten besetzt. Das bedeutet, Öffentlichkeitsbeteiligung bedeutet, dass die Bürger und Bürgerinnen in dem Planverfahren selber eine aktive mitplanende Rolle übernehmen können. Nur um so die Stimmung ein bisschen wiederzugeben, eine Formulierung im Kontext dieser Diskussion um Öffentlichkeitsbeteiligung war eben, wenn ich Herrn Renn höre, da kommt mir das Grausen. Das macht die Position, glaube ich, klar. Während eben auf der anderen Seite gerade das, was Herr Renn heute gesagt hat, hier als die Basis für das weitere Vorgehen angesehen wird. Gerade das ist eben für diese Position das richtige Verfahren, dem man folgen sollte. Und hier werden auch die unkonventionelleren Formen von Beteiligung positiv gesehen, während von der anderen Seite eben gesagt wird, was Herr Renn vorschlägt, diese Zufallsauswahl der Bürger, das sichert in keiner Weise Repräsentativität und Legitimität dessen, der da überhaupt spricht für die Bürger. Kurz angesprochen wurde das Gewaltenteilungsproblem, da schien es einen gewissen Konsens zu geben, dass es hier ein Problem zumindest gibt durch die Doppelrolle des BFS als durchführende und genehmigende Behörde im Verfahren. Das wurde aber nur kurz diskutiert, aber hier schien mir, dass beide Seiten da durchaus ein Problem sehen. Grundsätzlich ist die Befürchtung, und das macht, glaube ich, ein Grundproblem auch klar, auf der einen Seite, dass dieses Partizipation darf die bestehenden rechtlichen Verfahren nicht überregulieren. Also Entscheidungen, die hier getroffen werden, sind stärker als die, die in rechtlichen Verfahren getroffen werden. Das wird von der anderen Seite natürlich anders gesehen, aber ich denke, ein grundsätzliches Problem, was hier klar wird, ist, dass wir bei allen Diskussionen, auch AKN, gute Vorschläge für neue Verfahren möglicherweise haben, aber oft dann doch unzureichend geklärt ist, wie die Entscheidungen dieser partizipativen Verfahren zu bestehenden Entscheidungsstrukturen und Institutionen, die Entscheidungen treffen, überhaupt stehen und wie man die Entscheidungen, die hier getroffen sind, dann in den anderen bestehenden demokratischen Strukturen legitimieren kann. Also hier scheint mir noch ein Klärungsbedarf zu sein, der eben, denke ich, gerade auch ein Thema für Juristen ist. Also die Gruppe war übrigens von einer juristischen Diskussion und auch von Juristen dominiert. Ich bin nicht Jurist und möchte die beteiligten Juristen dann doch bitten, die juristischen Feinheiten der Debatte, die ich nicht wiedergeben kann, dann gegebenenfalls in der Diskussion zu ergänzen. Für mich jedenfalls kam eine kleine Hoffnung auf am Schluss, als es nochmal um die Frage geht, Atomgesetz. Hier wurde von allen Seiten eigentlich gesehen, dass es einen Reformbedarf gibt. Nur in welche Richtung ist nicht ganz klar und manche sagten, das spielt auch keine Rolle für das jetzige Verfahren, möglicherweise für die Zukunft. Ein Vorschlag geht eben dahin, im Atomgesetz Teilgenehmigungsverfahren vorzusehen, sodass eben zum frühen Zeitpunkt schon Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne von Planfeststellung möglich wird. Das reicht natürlich der Gegnerseite nicht, die dann auch sagt, dass sie sich nicht vorstellen könne, müsste geklärt werden, dass eine Alternativenprüfung, also eine Prüfung alternativer Standorte im Atomgesetz, so wie es jetzt ist, überhaupt vorgesehen werden könnte, auch nach einer Reform nicht. Ja, um ganz zum Schluss doch noch was Positives zu sagen, die Diskussion fand in einer sehr sachlichen Art und Weise statt, das ist schon mal hervorzuheben. Von allen Seiten wurde auch im Grunde der Versuch, dieses Symposium hier zu organisieren, gelobt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass vielleicht werden die einen oder anderen froh sein, wenn sie jetzt nach Hause gehen können, aber sozusagen der Neuansatz, der hier versucht wurde oder wird, wurde durchaus gewürdigt. Ja, und ich hatte durchaus den Eindruck, dass ein Wille besteht, an den Problemen weiter zu diskutieren und vielleicht doch den einen oder anderen kleinen Schritt aufeinander zu tun. Dankeschön.
Ja, mein Kollege Thorsten Fleischer hat das Wort. Arbeitsgruppe 2. Welche Erwartungen bestehen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit? Und wie können diese nachvollziehbar umgesetzt werden? Wie können diese glaubwürdig umgesetzt werden? Entschuldigung. Und Leitfrage 2. Was können wir aus den Erfahrungen mit dem Forschungsbergwerk Asse lernen? Ich muss sagen, wir hatten eine sehr dynamische, sehr emotionale Diskussion in der Gruppe. Es gibt auch kein abgestimmtes Gruppenstatement. Was ich Ihnen also vortragen werde, sind meine Beobachtungen aus dem Prozess, zusammen mit dem, was meine Kollegin Sophie Kuppler beobachtet hat. Und es steht natürlich den anderen Teilnehmern in der Gruppe hinterher frei, da noch zu ergänzen oder möglicherweise auch zu korrigieren. Was man konstatieren muss, ist, jedenfalls hat es sich für mich so dargestellt, dass es für einen beträchtlichen Teil der Diskutanten in der Gruppe ganz offensichtlich eine massive Vertrauenskrise in die aktive Politik in Bezug auf die Fragen Endlagerung und Kernenergiepolitik gibt. Das bezieht sich sowohl auf die handelnden Institutionen als auch auf die handelnden Personen. Das ist teilweise damit verbunden, dass auch Vertrauen in Wissenschaft, was ja im Grunde ein eher hochgeschätzter Akteur normalerweise ist, verloren gegangen ist, gerade im Umfeld von offenkundigen Fehleinschätzungen rund um Prozesse in der Asse und in Gorleben. Jedenfalls nahmen es die Beteiligten so wahr. Deshalb widmeten sich natürlich große Teile der Diskussion den Ursachen eben dieser Vertrauenskrise. Und es wurden sehr, sehr viele individuelle Erfahrungen, sehr viele Erlebnisse rund um Asse, rund um Gorleben im Prozess geschildert. Es zeigte sich auch, dass es bedingt durch diese Prozesse, aus Erfahrungen in diesen Prozessen, jedenfalls erlebte ich das so, eine Reihe von Verwundungen auch auf der individuellen Ebene, auch von Verhärtungen gibt, die dort auch artikuliert worden sind und die vermutlich tatsächlich auch der Aufarbeitung bedürften, ohne dass wir dazu gekommen sind, darüber zu reden, wie das geleistet werden könnte. Aus diesem Grunde vermengen sich die Argumente, die sich auf ein Verfahren der Standortsuche beziehen, also die eigentliche Aufgabe der Arbeitsgruppe Transparenz und Nachvollziehbarkeit, immer wieder mit einer allgemeinen oder generellen Politikskepsis und auch einer Institutionenkritik. Fragen wie Glaubwürdigkeit und Dialogbereitschaft werden von einem Teil der Akteure, den handelnden politischen Institutionen und Personen eben auch abgesprochen. Und so wurde die Diskussion auch nicht isoliert geführt drum um die Frage eines Endlagers, sondern im Rahmen einer eher generellen Diskussion um die Zukunft der Kernenergienutzung in Deutschland und der Rolle von Endlagerung dabei. Insofern haben wir dann auch nicht, falls das irgendjemandes Erwartung war, eine Art Rezeptbuch entwickelt, wie man Transparenz und Nachvollziehbarkeit tatsächlich herstellen könnte. Dennoch gab es in der Diskussion so einzelne Hinweise auf etwas, was ich in einer vielleicht etwas merkwürdigen in einem merkwürdigen Rückgriff auf eine alte Rhetorik vertrauensbildende Maßnahmen nennen würde. Ein zentraler Punkt, ein zentraler Wunsch war, Glaubwürdigkeit der Akteure zurückgewinnen. Und dafür gab es eine Reihe von Anregungen. Eine ist relativ offensichtlich Austausch von Personen. Offensichtlich ist mit einigen handelnden Personen von Seiten anderer Personen ein konstruktiver Dialog nicht mehr möglich. Jedenfalls wurde das so artikuliert. Zweiter Wunsch war, Aufarbeitung der wissenschaftlichen Irrtümer rund um Fragen der Endlagerung bzw. auch der Zwischenlagerung, das bezieht sich auf die Asse, aber auch um Fragen zu Gorleben, sowohl durch die Wissenschaftler selbst als auch durch Externe. Ein weiterer Wunsch war auch, das hat heute Morgen, glaube ich, bei Herrn Tiggemann auch schon mal kurz angeklungen, eine Aufarbeitung der Fehler im historischen politischen Entscheidungsprozess, diesen Prozess transparent zu machen und aufzuarbeiten. Es gab den Wunsch, dass da vielleicht auch die verantwortlichen Fehler oder Irrtümer eingestehen sollten, um Vertrauen zu schaffen. Und es gab auch einen starken Wunsch nach institutioneller Reorganisation an der einen oder anderen Stelle, also eine klare Trennung von Zuständigkeiten bei den verantwortlichen Behörden zwischen Betrieb von Endlagern, zwischen Genehmigung von Endlagern, zwischen Forschung für Endlagerstandorte, weil man in dieser institutionellen Einheit einfach Interessenkonflikte vermutet, die dann vermutlich auch schwer auszuräumen sind. Ein weiterer Wunsch war, AKN-Prozess weiterführen. Eine sehr dezidierte Forderung. Dabei aber nicht nur alternative Standorte einbeziehen, sondern möglicherweise auch nochmal über Methoden und Verfahrensalternativen im AKN-Prozess nachzudenken. Ein Diskussionsthema war die Verrechtlichung des Verfahrens, der Standortsuche und der Standortentscheidung. Das, was Leo auch schon ansprach, wie wird das eigentlich in das bestehende Regulatorium rund um die Genehmigung solcher Anlagen einsortiert? Da gab es einen klaren Wunsch, das Verfahren tatsächlich auch zu kodifizieren. Allerdings gleichzeitig eine große Skepsis, dass dies politisch geleistet wird und vielleicht auch überhaupt zu leisten ist, jedenfalls in der bestehenden Legislaturperiode und möglicherweise auch in der nächsten. Man erwartet von Seiten einiger Disputanten klare Zeichen der Transparenzbereitschaft seitens der Behörden und Betreiber. Das Forderungsspektrum ging da relativ weit. Das Extremste ist, glaube ich, so eine Art neues weißes Blatt im Hinblick auf die Kernenergienutzung in Deutschland insgesamt zu machen, also alle Kernkraftwerke abzuschalten, alle Forschungs- und Erkundungsprozesse stoppen, sowie auch die Einlagerung an den potenziellen Standorten anhalten und von dieser Situation aus den Dialog, den Findungsprozess noch einmal neu zu beginnen. Es gab auch mittlere Positionen zu dieser, aber es gab ein ganzes Spektrum von Meinungsäußerungen. Dann noch eine Reihe von, ich würde sagen Klassikern der Diskussion um Transparenz und Nachvollziehbarkeit, ein stärkerer fachlicher Austausch zwischen den Beteiligten, zwischen den Betreibern, den Behörden und den Betroffenen, freier Zugang zu den Dokumenten der Behörden, rechtzeitiges Einbeziehen der Bevölkerung in das Verfahren. Auch die Betreiber haben den Wunsch geäußert, in der Diskussion selber weiter auch in den Regionen informieren zu dürfen, etwas, was, soweit ich das verstanden habe, offenkundig im Moment gestoppt worden ist. Es gab einen starken Wunsch nach Kooperation auf Augenhöhe. Einige haben das sehr stark gemacht, dass das ein Ziel ist. Andere haben bezweifelt, dass dies angesichts der immanenten Machtstrukturen in solchen Kooperationsprozessen überhaupt möglich ist. Also auch das ist nicht ganz konsensual behandelt worden. Im Grunde haben wir am Ende eher über die Bedingungen der Möglichkeit von Transparenz und Nachvollziehbarkeit gesprochen, als über die beiden Größen selber. Es ging relativ wenig um unmittelbar operative Aspekte des Prozesses, aber ganz offensichtlich, das zeigt die Diskussion, das ist auch nötig. Vielen Dank.
Okay, ich würde das Plenum eröffnen für Nachfragen und Kommentare. Ich habe eine Wortmeldung hier.
Vielleicht zu Ihren Anmerkungen über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 1 folgende Ergänzung. Erstens, es ging bei der Problematik Gewaltenteilung nicht um die Rolle des BFS, sondern die Rolle des BMU, denn BFS ist Antragsteller, aber nicht Genehmigungsbehörde. Es ging darum, dass der BMU weisungsbefugt ist, sowohl gegenüber dem Antragsteller als auch gegenüber der Planfeststellungsbehörde. Das ist die eine Anmerkung. Die zweite Anmerkung bei der Frage Teilung des Planfeststellungsverfahrens wurde deutlich artikuliert, dass eine atomrechtliche Planfeststellung für die Erkundung rechtlich nicht geboten und auch nicht zulässig ist. Das bitte ich dann auch noch aufzunehmen. Und drittens habe ich nicht gehört, dass die Partizipation, die Forderung also nach Einbindung ins Verfahren, dass das dazu führen soll, dass man sich an der Fachplanung beteiligen soll. Das habe ich von aktiv beteiligen soll, das habe ich also so nicht gehört.
Ja, danke für die Ergänzung, die ersten beiden. Zum Schluss, das war sozusagen eine Interpretation von mir. Das Wort ist so nicht gefallen, aber ich denke, dass das schon klar wurde durch die verschiedenen Auffassungen von Öffentlichkeitsbeteiligungen, die da im Raum standen, dass die eine Position eben die ist, dass die Rechte über Anhörungsrechte und Einwände formulieren hinausgehen müssen. Das heißt für mich, in irgendeiner Weise eine aktive Rolle im Planungsprozess zu spielen, wie das der AKN ja auch vorgesehen hat. Dass das vielen zu weit geht, wurde genauso gut klar in der Diskussion. Das ist richtig.
Jetzt hier hinten. Erst Herr Klemann, dann Herr Dupont.
Ich wollte nur kurz Herrn Neser widersprechen, wenn es jetzt darum geht, hier gewisse Positionen ins Protokoll zu schreiben. Es ist in der Tat nicht darüber diskutiert worden, ob die Teilplanfeststellung mit dem Atomgesetz nicht vereinbar ist. Also diese Position habe ich da nicht gehört. Ich habe zum Schluss in meinem Beitrag dieses Thema angesprochen, habe darauf hingewiesen, dass im Entwurf der Sicherheitsanforderungen genau ein solcher Vorschlag enthalten ist und dass ich eigentlich bedauert habe, dass genau diese Diskussion in der Arbeitsgruppe nicht geführt wurde. Das hat mich sehr gewundert, dass also nur über die bestehenden Formen geredet wurde, aber nicht über den aktuell vorliegenden Entwurf der Sicherheitsanforderungen. Insofern möchte ich das kurz korrigieren, was hier als Protokollnotiz angegeben wurde.
Okay, danke. Herr Dupont.
Ja. Auch eine Frage zur Gruppe 1. Vor ziemlich genau 6 Jahren hat hier der AKN seinen Abschlussworkshop gegeben und ich als Grubenelster habe die Einführungsrede gehalten und in dieser habe ich unter anderem auch eine Lanze für den Schacht Konrad gebrochen, natürlich mit Nachwehen. Aber ich habe eine Einschränkung. Sie haben vorhin das Verfahren gelobt, der Chor. Aber mit einer Einschränkung. Stellen Sie sich vor, das Planfeststellungsverfahren Schacht-Konrad hat 20 Jahre gedauert. In dieser Zeit hat vor 4500 Jahren Scheops seine Pyramide bauen lassen. Also wir können uns weitere keine 20 Jahre Planfeststellungsverfahren nicht erlassen.
Okay. Okay, Herr Messerschmidt, und dann würde ich...
Ja, Messerschmidt, dieses hochgelobte Konrad-Verfahren. So wollte ich eines sagen. Das beruht ohne ausreichende Versuche, Laborversuche mit Bodenproben. Es ist ja nur Schacht 2 gebaut worden, sonst sind keine Proben entnommen worden. Auf reine Schätzung der KF-Werte. In dem Malm, in Schacht-Konrad ist ja nach 3000 Jahren vollgelaufen und fließt über, dann sind die Radionuklide gelöst. Und wie das abfließende Wasser im Malm sich bewegt, in Richtung Gifhorn, das ist nach reinen Schätzungen der KF-Werte gemacht. Muss man sich mal überlegen. Da sind KF-Werte geschätzt worden von 10 hoch 11 bis 10 hoch minus 12 Meter pro Sekunde. Das ist unglaubhaft. Ein Richter kann das natürlich nicht wissen. Wie soll der, das steht aber in jedem guten Lehrbuch drin. Nicht? Und dann kommt noch ein zweiter großer Mangel dazu. Es ist nur das natürliche Gefälle in Richtung Gifhorn geschätzt worden. Nur das natürliche Gefälle des Grundwassers. Okay. Nun wird auch keiner bestreiten, dass in vielleicht 3, 4, 5.000 Jahren auch einer Brunnen bohrt. Dann kommt aber das Gefälle, das Druckgefälle der Bohrung dazu. Dann ist das 10 oder 20 Mal so hoch. Also wer so eine Planfeststellung betreibt und dann auch Recht bekommt, das glaubt doch kein Mensch mehr.
Okay, das war eine Kritik an dem Verfahren in Konrad.
Bitte? Also ich kann das nicht kommentieren. Also ich schätze Ihre Einwände gegen dieses Verfahren. Ich habe hier lediglich berichtet, eine Position, die recht stark und formuliert wurde, die dann auch klar machte, wo, wie eben eine gewisse, eine Seite in der Auseinandersetzung Öffentlichkeitsbeteiligung versteht. Dieses Verfahren wurde von dieser Seite als besonders gelungen und gut angesehen. Danach kann man einschätzen, wie hier Öffentlichkeitsbeteiligung verstanden wird. Es gibt da unterschiedliche Verständnisse. Ich möchte halt diejenigen bitten, in der Diskussion vielleicht fühlen, die sich berufen, jetzt da nochmal aufzustehen und ihre Position klarzumachen.
Okay, Herr Prebitz.
Ja, vielleicht ein ganz kurzes Wort dazu. Ich meine, ich will das hier nicht zu sehr aufhalten, aber da ich die Schachtanlage Konrad etwas kenne, Herr Messerschmidt, Sie sind falsch, Sie zitieren falsch, Sie würdigen nicht die Gesamtsituation, die hydrogeologische des gesamten Bergwerkes und darüber hinaus. Und ich möchte sagen, neben allen wissenschaftlichen Untersuchungen, die gemacht worden sind, ist der Plan, der nachher vom WFS bzw. PTB gestellt worden ist, vom Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung mit großem Sachverstand geprüft und kommentiert worden. Und wer jetzt Herrn Messerschmidt Glauben schenkt, der möge sich mal diese Sachen angucken, die die gesamte hydrogeologische Situation des Bereiches der Region würdigen. Ich glaube, dass das vorbildlich gemacht worden ist. Dankeschön.
Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, die würde ich gern zulassen und dann würden wir den Block beenden. Die Dame mit dem blauen Schal und dann Sie links außen.
Ja, Ursula Schönberger, Arbeitsgemeinschaft Schacht-Konrad. Ich finde es schon relativ unerträglich, wie jetzt seit zwei Tagen versucht wird, darzustellen, dass das Verfahren zu Schacht-Konrad vorbildlich gelaufen ist. Ich möchte hier nochmal klar machen, es heißt hier, wir brauchen ein neues, transparentes, alternatives Standortsuchverfahren. Was bei Schacht-Konrad nicht gemacht worden ist Alternativen zu untersuchen. Was nicht gemacht worden ist, ist die Rechte der Bevölkerung vor Gericht auch wirklich zu Geltung kommen zu lassen. Was stattdessen gemacht worden ist, ist Schacht-Konrad im Jahr 2000 im politischen Atomkonsens mit den Betreibern schlichtweg zu verkaufen und nicht aus wissenschaftlichen Gründen zu genehmigen, sondern rein aus politischen. Wenn das, und da haben wir zu Recht genau darauf hingewiesen, Sie wollen das als Spiegel vorhalten. Wenn das hier das vorbildliche Verfahren ist, dann kann ich Ihnen sagen, da brauchen Sie bei Gorleben überhaupt keine Hoffnung reinsetzen, weil das ist reine Farce.
Okay.
Thomas Wolf, NBW Kernkraft. Zur Arbeitsgruppe 2 eine Ergänzung. Sie hatten zutreffend, also umfassend zusammengefasst, dass die eine Position, die war, dass Voraussetzungen für einen Dialog, für Glaubwürdigkeit formuliert wurden bis hin zum Abschalten, sofortigen Abschalten aller in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke. Ergänzen möchte ich, dass die Gegenposition geäußert wurde, dass ein transparenter und insbesondere gegenseitiger glaubwürdiger Prozess sehr schwer und wahrscheinlich nicht damit beginnen kann, dass eine Seite Ultimaten diktiert als Voraussetzung für den Beginn. Danke.
Machen wir weiter? Ich würde es hier beenden, die Diskussion, außer es gibt noch sehr dringliche Wortmeldungen und dann zu den beiden nächsten Arbeitsgruppenberichten übergehen. Reinhard Grünwald und Jens Schippel.
Ja, vielen Dank. Ich möchte berichten aus der Arbeitsgruppe Rückholbarkeit versus sicherer Einschluss. Wir haben uns entlang der Leitfrage, welche Chancen und Probleme eröffnet Rückholbarkeit bei der Errichtung eines Endlagers, verschiedenen Fragen gewidmet. Zunächst haben wir uns mal Gründe dafür angeschaut, warum man denn für Rückholbarkeit sein kann. Ein zentrales Motiv dabei war, dass man das Gefühl hatte, dass die Umkehrbarkeit von Entscheidungen möglich sein müsse, insbesondere wenn man sich vor Augen führt, dass sozusagen jegliche menschlichen Entscheidungen immer mit einem Grad von Unsicherheit zu fällen sind, dass die Wissensbasis sich wandelt, dass man also sozusagen heute zwar nach dem besten Stand von Wissen und Wissenschaft Entscheidungen fällt, dass das aber sich in der Zukunft sozusagen dieser Stand des Wissens dann doch weiterentwickeln kann und man dann bei neuen Erkenntnissen vielleicht die Rückholbarkeit dann doch sehr gutieren würde. Das zweite Argument für eine Rückholbarkeit ist, dass man zum Beispiel Fehler oder Sicherheitsmängel, die sich im Laufe der Jahre dann die zutage treten, dass man die korrigieren könne. Oder aber ein anderes Argument, dass man die Abfälle ja gar nicht so sehr als Abfälle betrachten muss zwingend, sondern dass man die auch durchaus als Ressource in Erwägung ziehen könne und dass man also den zukünftigen Generationen nicht das Recht verwehren solle, sich an diese Ressource dann an dieser Ressource zu partizipieren. Auch die Entscheidungsmöglichkeiten für künftige Generationen wurden hervorgehoben, die bei der Rückholbarkeit sozusagen gestärkt würden. Diesen Argumenten für Rückholbarkeit stehen auch dann die Gegenargumente entgegen. Das Stärkste, was vorgebracht wurde, war, dass also die Rückholbarkeit immer ein gewisses oder vermutlich eine Art von Offenhalten der Endlagerstätte beinhalten würde und das dann Risiken mit sich bringt. Insbesondere könnten eben die Sicherheits- oder Einschlussbarrieren kompromittiert sein und das wäre dann ein ziemlich hoher Preis, den man für die Rückholbarkeit zahlen müsste. Auch spiegelbildlich zu den sozusagen Entscheidungsmöglichkeiten für künftige Generationen ist dann auf der Kontraseite natürlich, dass man sozusagen diese Entscheidungen oder den Zwang, Entscheidungen treffen zu müssen, den zukünftigen Generationen sozusagen vererbt und dass das also nicht unbedingt jetzt positiv sein müsse. Auf der anderen Seite wurde diskutiert, dass die Rückholbarkeit und der sichere Einschluss jetzt nicht so streng schwarz und weiß zu sehen sind, sondern dass die durchaus sozusagen Pole an den Enden eines Kontinuums darstellen und dass also Konzepte denkbar sind, die also nicht das eine sind und das andere nicht sind, sondern irgendetwas dazwischen. Zum Beispiel, wenn man sich diese Geschichten mit der Beobachtungsphase anschaut, die in der Schweiz überlegt werden. In der Diskussion kam dann raus, dass man sich auch klar sein muss eigentlich, worüber man eigentlich spricht und problematisch ist. Gab es einen gewissen Konsens, ich weiß jetzt nicht, ob ich das überinterpretiere, aber falls Sie sich da jetzt nicht wiedergegeben fühlen, können Sie gleich ja in der Diskussion sich melden, dass also aus der Warte gesehen eine dauerhafte Zwischenlagerung keine sinnvolle Option sein kann. Wir haben uns dann der Frage gewidmet, ob sich zum Beispiel die Akzeptanz von Endlagerung durch das Vorsehen von Rückholbarkeit steigern ließe. Auf der anderen Seite aber, wenn die Rückholbarkeit die Sicherheit von der Endlagerung kompromittieren würde, dann hätte man sozusagen eine Abwägung zu treffen zwischen möglicherweise leichter erreichbarer Akzeptanz und der letztendlichen Sicherheit. Und auch wieder da, ich hoffe, dass ich es nicht überinterpretiere, gab es einen gewissen Konsens dafür, dass das Argument der Sicherheit da doch ein relativ großes Gewicht haben solle. Dann gab es die Thematik, wie sieht es denn bei der Rückholbarkeit mit den verschiedenen Wirtsgesteinen aus? Es wurde nur andiskutiert und es war nicht ganz klar, ob es da jetzt einen Dissens gibt, sozusagen, wie die verschiedenen Gesteine sich auf die mögliche Rückholung von den Abfällen auswirken könne. Genauso auch nur kurz angerissen haben wir, aber es gab ja die andere Arbeitsgruppe, die sich damit expliziter auch beschäftigt hat, die Lehren, die man aus den Problemen mit der Asse ziehen könne für die Thematik der Rückholbarkeit. Als letztes haben wir noch verschiedene Dinge diskutiert, die sich so unter dem Oberbegriff, welche technischen Voraussetzungen müssen wir denn jetzt eigentlich haben, damit wir die Rückholbarkeit machen können. Und das sind relativ schwierige Fragestellungen, wenn man sich zum Beispiel mal vorstellt, man habe unten in dem Endlager Container mit dicken Metallwänden, die also groß und schwer sind und hochstrahlend, und möchte die dann nach 200 Jahren wieder ans Tageslicht befördern. War die Frage, ist das jetzt nun wirklich einfacher oder schwerer, als wenn man zum Beispiel Brennelemente, dünnwandige Brennelemente vorliegen hat, die man dann sozusagen im Wege quasi übertragen einer Erzgewinnung dann kleinschreddern und nach oben befördern könne. Das war nicht Konsens, was da jetzt besser ist. Es wurde diskutiert, ob es nicht Möglichkeiten gäbe, gewisse Aspekte der Rückholbarkeit zu befördern, ohne den Verschluss und die Endlagersicherheit zu kompromittieren. Dann gab es also gewisse Ideen, die man da haben könne. Auch die Frage des Monitorings sollte ich vielleicht nochmal erwähnen. Und das ist also, glaube ich, hoffe wieder nicht, dass ich sie überinterpretiere, dass es da einen gewissen Konsens dafür gab, dass es sich doch mal lohnen würde, nochmal über diese Konzepte nochmal etwas vertiefter nachzudenken, bevor man sich wirklich für eines entscheidet, weil sozusagen die Rückholbarkeit man schon in der Konzeption des Endlagers berücksichtigen sollte, müsste, weil ansonsten könnte es eventuell sehr schwierig oder teuer werden, obwohl es wohl so ist, dass man, egal wie das Endlager wirklich ist, dass man, wenn man es wirklich will und muss, letzten Endes auch wieder ran kann. So, ich hoffe, wie gesagt, oder möchte Sie dazu ermuntern, wer in der Arbeitsgruppe war, dass Sie, falls ich irgendetwas nicht richtig wiedergegeben habe oder Sie Ergänzungen haben, dass Sie sich gerne zu Wort melden. Vielen Dank.
Okay, Jens Schippel, bitte, aus der Arbeitsgruppe 4.
Ist schon an?
Ja, einfach reinsprechen.
Ja. Vielen Dank. Ich berichte aus der Arbeitsgruppe Wirtsgesteine und Barrieren, genau genommen Vor- und Nachteile von Wirtsgesteinen und was bedeutet das für die entsprechenden Barrieresysteme. Wir hatten einen sehr großen Diskussionsbedarf, möchte ich vorneweg schieben, und waren doch relativ gut besetzt, also 50 bis 60 Leute würde ich schätzen, so dass es einfach ab und an auch nötig war, Meldungen, Meinungsaustausche zu unterbrechen. Ich bitte deswegen die Kolleginnen und Kollegen, mich hier zu korrigieren, zu ergänzen, beziehungsweise dies noch dem hinzuzufügen, was ich jetzt hier zu berichten habe. Die Diskussion drehte sich um verschiedene Kristallisationspunkte. Es ging um die Vor- und Nachteile verschiedener Wirtsgesteine natürlich. Das war ja auch der Titel. Es ging um die wissenschaftlich-technische sowie um die politische Vergleichbarkeit. Es ging viel um Kriterien, Kriterienerarbeitung, Abwägung, Gewichtung zwischen Kriterien, Typen von Kriterien. Und wie gesagt, immer wieder um die Vor- und Nachteile von Wirtsgesteinen und um Barrierekonzepte. Ich bin der Meinung, dass sich vielleicht vier Punkte rausarbeiten lassen, bei denen ich den Eindruck hatte, dass ein gewisser Konsens, eine gewisse Einigkeit besteht. Wie gesagt, bitte korrigieren Sie mich, ergänzen Sie im Anschluss. Wir hatten die zwei Impulsvorträge von Herrn Greusch von der Gruppe Ökologie e.V. und von Herrn Breuer, der ja heute Morgen schon im Plenum vorgetragen hat, wobei es bei Herrn Greusch unter anderem um sicherheitsrelevante Eigenschaften von Wirtsgesteinen ging. Ein wichtiger Punkt war eben, dass diese verschiedenen Eigenschaften nicht gleichwertig sind nachher in ihrer im Abwägungsprozess, dass also unterschiedliche Kriterien unterschiedliche Gewichtungen erfahren. Isolation wurde als wichtiges Konzept benannt und grundsätzlich denke ich, das wäre jetzt quasi dieser erste, naja, sage ich mal, beinahe Konsens, dass eben dieses dass eben das EWG-Konzept, also anschlusswirksame Gebirgsbereich-Konzept, nicht in Frage gestellt wurde, meines Erachtens, im Rahmen von der Diskussion, die wir heute Nachmittag hatten in der Arbeitsgruppe. Es gab dann in dem Zusammenhang auch noch Ergänzungen, dass eben Gesteinsschichten außerhalb des EWG ebenfalls relevant sind. Im Anschluss an Herrn Greuscher, dann Herr Breuer eben nochmal vorgetragen und einen Überblick gegeben über wichtige Vor- und Nachteile von Wertgesteinen. Und er hat also besonders nochmal betont, dass er die Äußerungen von Herrn Greusch im Großen und Ganzen unterstützt. Zu 95% war so diese plakative Zahl, die dann da im Raum stand. Und dass es aber Abweichungen gibt in der Bewertung des Deckgebirges im Verhältnis zum EWG. Also wir hatten dann natürlich immer auch ein bisschen die Gorleben-Problematik mitschwingen und natürlich auch die Vergleichbarkeit mit anderen Gesteinsformationen ist dann wieder angesprochen worden, dass sich das im Ton natürlich anders verhält. Der zweite Punkt war, dass wir eine klare Fokussierung auf Salz und Ton hatten, also dass meines Erachtens Einigkeit bestand, dass Granit in Deutschland zumindest kein Thema war. In dem Kontext wurde eben auch nochmal betont, dass die Bewertung von Wirtsgesteinen einfach von der allgemeinen geologischen Situation im jeweiligen Land abhängt. Granit ist einfach in einem Land, wo es keine Alternativen gibt, dazu anders zu bewerten als in einem Land, wo es Alternativen gibt. Gut, das war der zweite Punkt. Ja, aus der Diskussion raus vielleicht noch. Es ging dann auch wirklich um einen höheren Detaillierungsgrad, um Vor- und Nachteile. Speziell von Salz, also die bergmännische und geotechnische Erfahrung in der Bundesrepublik wurde ins Feld geführt, die Durchlässigkeit, die Wärmeleitfähigkeit, auf der Minusseite sozusagen eben die Salzlöslichkeit, die Anhydrit wurde diskutiert, die Gorlebener Rinne war im Spiel und es gab nochmal eine speziellere Diskussion über das Problem Hydratschmelzen. Ein spannender Punkt, damit das wäre jetzt so der dritte meines Erachtens erkennbare Konsens war, die Frage des Vergleichs, Kriterien, Vergleichbarkeit zwischen Gesteinen, zwischen Wirtsgesteinen, die immer wieder aufkam. Ja, die Aussage ging in die Richtung, dass ein Vergleich, ein direkter Vergleich zwischen Salz und Ton eigentlich nicht möglich ist. Wenn man was vergleicht, dann lassen sich eben nur Standorte vergleichen. Es lassen sich nur Endlagersysteme vergleichen. Also auch diese Betrachtungsweise Endlager als System ist in dem Kontext thematisiert worden. Und nur auf dieser Basis, also unter Betrachtung des Endlagers als Gesamtsystem, lassen sich eben Vergleichskriterien machbar und erarbeiten, was im Moment auch gemacht wird und was auch passiert. Der vierte Punkt, denke ich, ist ein, naja, vielleicht weniger ein Konsens, sondern, oder sagen wir ein Konsens über eine grundsätzliche Problematik, also die wir in der Arbeitsgruppe jetzt auch hatten. Also ich denke, wir sind einigermaßen in dem vorgesteckten Rahmen geblieben, sind aber natürlich immer wieder in den gesellschaftspolitischen Diskurs auch reingekommen. Ich denke, man kann einfach erkennen, dass es sehr schwer ist, hier einen Teil der Diskussion abzugrenzen von einem anderen Teil, weil die entsprechenden Argumente doch sehr eng miteinander verzahnt sind und sich die Themenbereiche sehr stark überlappen. Das Thema Entscheidungsdruck wurde da nochmal aus dem politischen Raum heraus, aus dem parlamentarischen Raum angeschnitten. Also ich habe das jetzt in die Richtung interpretiert, wenn die Wissenschaft also keine Kriterien erstellt, dann besteht eben die Gefahr, dass die aus dem politischen Bereich eben über anzuwendende Kriterien entschieden wird. Das heißt, das zielt nochmal ab auf diese Problematik. Gibt es eine Vergleichbarkeit dieser Abwägungsproblematik, die, denke ich, charakteristisch war für diesen Workshop heute Nachmittag? Aus meiner Perspektive war es, was wir vielleicht mal als fünften Punkt rausarbeiten könnten, dass es einfach ein Abgrenzungsproblem gab, also zum einen inhaltlicher Art, welche Themen kann ich isoliert voneinander behandeln, ohne zu arg wegzuschneiden, beziehungsweise sinnvoll zu fokussieren, so dass auch ein klares Ergebnis möglich ist, und vielleicht noch eine Abgrenzbarkeit prozessualer Art. Wie viel Wissenschaft brauche ich in einem Entscheidungsprozess, das heißt Entscheidungsprozess eigentlich in einem Prozess zur Erstellung von Kriterien? Wie viel Politik brauche ich drin? Welche Akteure sollen welche Rolle spielen? Gut, damit lasse ich es mal.
Okay. Wortmeldungen zu diesen Beiträgen. Ich habe jetzt eine ganze Reihe. Ich habe Sie, ich habe Herrn Brammer, dann hier den Herrn mit dem hellblauen Hemd, hier und hier hinten. Bei der Runde würde ich es jetzt mal bewenden lassen. Ich mache eine zweite Runde, okay? Also, es ging hier vorne los.
Ich bin doch einigermaßen erschrocken über die Aussagen der Betreiber in Gorleben in Zukunft auf Abschirmbehälter zu verzichten und stattdessen in dünnen Edelstahl 2 Zentimeter dick einzulagern. Das heißt, nachdem oben schon keine Barriere da ist, fällt die jetzt unten auch weg. Das ist sehr erschreckend.
Okay. Herr Brammer.
Ja, Brammer von der GNS. Ich war in der Arbeitsgruppe, möchte den Bericht an einer Stelle vielleicht leicht korrigieren. Sie haben gesagt, wir hatten Konsens, dass ein Vergleich von Systemen grundsätzlich möglich ist. Diesen Konsens habe ich nicht gesehen. Ich denke, da hatten wir einen Dissens. Was Konsens war, ist, dass keine Kriterien für einen Vergleich vorliegen zurzeit. Sie erarbeitet werden derzeit.
Möchtest du direkt? Das hellblaue Hemd hier hinten, bitte.
Danke. Müller-Dehn, E.ON Kernkraft. Zur Arbeitsgruppe 3. Sie hatten die These referiert, die tatsächlich auch am Ende ja gehalten worden ist, dass die Rückholbarkeit bereits bei der Konzeption des Endlagers zu berücksichtigen sei. Es trifft allerdings nicht zu, dass insoweit ein Konsens innerhalb der Gruppe dargestellt wurde. Vielmehr handelte es sich darum, dass auch die Gegenposition dargestellt wurde, dass nämlich die Rückholbarkeit zumindest über die 500 Jahre einer Sicherheitsoptimierung entgegenstehe.
Ich würde jetzt gern
nur einen Satz dazu, da habe ich mich wahrscheinlich nicht gut ausgedrückt. Gemeint war, die Rückholbarkeit, wenn man sie denn möchte, muss sie konzeptionell berücksichtigt sein.
Okay. Ich hatte noch eine Wortmeldung hier hinten, weiß aber gerade nicht mehr. Ah, hier ganz hinten, ja, die Dame mit dem Roten.
Ja, Haas, Gator Runde. Ich würde auch gerne einen Punkt präzisieren aus der Arbeitsgruppe 4, Fürzgesteine, also auch nochmal zu diesem Thema Vergleichbarkeit. Also ich hatte die Frage gestellt in der Arbeitsgruppe, heute Morgen war ja gesagt worden, also es fehlen die Instrumente, um Wirtsgescheine grundsätzlich miteinander zu vergleichen, also Standorte. die Geologie miteinander zu vergleichen. Da gab es Widerspruch von Herrn Appel, der sagte, dass natürlich, wenn man einen Salzstock bewertet, kann man auch den anderen oder einen Standort. Und es gab keinen Konsens in dieser Arbeitsgruppe darüber. Ich habe das allerdings entschieden so wahrgenommen, dass eine Mehrheit der Anwesenden gesagt haben, natürlich ist es möglich, das zu vergleichen. Es gibt zwar sehr viele Schwierigkeiten dabei, es ist nicht einfach, es wird sehr viele Punkte geben, wobei die so einen Konsens eben erschweren, aber prinzipiell ist das möglich. Es gab einzelne Meinungen, zum Beispiel von Herrn Brammer vor mir, der gesagt hat, nein, es ist nicht möglich, aber also Konsens bestand da nicht und das war auch ein Punkt, der ganz großen Raum eingenommen hat in der Arbeitsgruppe. Deswegen ja, fand ich das wichtig, das jetzt nochmal zu präzisieren.
Ich würde jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit noch eine letzte Runde machen und drei Wortmeldungen zulassen. Sie, Sie und hier hinten den Herrn mit dem beigen Sakko, hinter Herrn Messerschmidt. Ich möchte nicht mehr.
Okay, ja, Helmut Hirsch, ich habe auch noch eine kleine Korrektur zu dem Bericht an der Arbeitsgruppe 3. Es war so nach meiner Erinnerung, dass wir die kontrollierte Langzeit-Zwischenlagerung oder Dauerlagerung angesprochen haben bezüglich Für und Wider, dass auch einiges an Kritikpunkte geäußert wurden und festgehalten wurden, dass es aber keinen Konsens in dem Punkt gab, ob das nun definitiv abzulehnen ist oder ob noch Untersuchungsbedarf eventuell besteht. Das blieb nach meiner Erinnerung offen in der Gruppe.
Gut. Herr Dr. Grünwald, vielen Dank für die Moderation. Die Performance jetzt beim Vortragen auch prima. Ich wollte nichtsdestotrotz ergänzen, es gab einen Randaspekt. Wenn man sich dafür entscheiden würde, zugunsten der Rückholbarkeit für etliche hundert, vielleicht sogar tausend Jahre an den Sicherheitskriterien negativ etwas runterzuschrauben, hätte man zumindest das Problem zu lösen, wie man über hunderte von Jahren diese Informationen weitervermittelt, worum es sich da unten handelt, also sei es in Papierform, in digitaler Form oder in Keilschrift. Und man hätte das Problem, dass durchaus Szenarien vorstellbar sind, dass durch klimatische, soziale, andere Probleme gar keine Gesellschaft mehr da wäre, die sich dafür interessiert, was da unten ist. Und nichtsdestotrotz, durch geringerwertige Barrieren, weil man ja wieder rankommen möchte an das Ganze, dann plötzlich das Ganze doch zutage treten könnte. War zumindest ein Aspekt.
Schlieb Umweltdorf, das ist der Hannoverschen Landeskirche. Also bekanntlich liegt Gorleben da drin und gehört dazu. Ich möchte einen Aspekt noch verstärken, den Herr Grünwald in seinem Bericht nur so nebenbei hat anklingen lassen. Wir haben natürlich bei dem das Thema Rückholbarkeit auch bedacht unter dem Aspekt eines unglaublichen Verantwortungshorizontes, der die menschliche Geschichte, jedenfalls soweit wir sie überblicken, bei weitem übersteigt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also das war ein, denke ich, auch ein Aspekt, der jetzt auch durch den letzten Beitrag meines Vorredners nochmal deutlich wird. Ich argumentiere natürlich stark aus der evangelischen Ethik heraus, da kann ich eigentlich nur sagen, unbeschadet der von uns in der Gruppe ja auch detailliert diskutierten technischen Möglichkeiten, dass Rückholbarkeit im Sinne von Maximen wie Beherrschbarkeit und Fehlerfreundlichkeit, Korrekturfähigkeit unbedingt zu den Anforderungen eines Endlagers gehört. Also ohne das können wir uns das sozusagen unter ethischem Gesichtspunkt überhaupt nicht vorstellen.
Mein Name ist Mitt, ich will nochmal auch zur Arbeitsgruppe 4 kurz noch was sagen. Es ging ja um die Gewürzgesteine und Barrieren. Und da habe ich doch irgendwo erstaunlicherweise lernen müssen, dass es zwei verschiedene Arten von Barrieren gibt. Das eine Barrierensystem, zum Beispiel bei einer Einlagerung in Tongestein, muss natürlich gegeben sein, also zusätzlich zum Gewürzgestein muss eine zweite Barriere da sein. Bei einer Einlagerung in Salz ist es ein bisschen einfacher, da brauchen wir haben wir das Gewürzgestein einerseits. Das ist das Salz. Und zum anderen haben wir die Barriere, die zweite Barriere, das ist auch das Salz. Und das ist doch eine sehr erstaunliche Erkenntnis. Und ich denke, das ist schon interessant, dass man Salz, was man mit Wasser weglösen kann, nochmal durch Salz schützt, was man auch durch Wasser weglösen kann. Und es ist immer wieder erstaunlich, was man so dazulernen kann.
Okay, ich würde gern euch beiden noch eine Möglichkeit geben zu kommentieren, wenn ihr wollt.
Ganz kurz noch zu der Vergleichbarkeit von den Systemen. Das kann man natürlich durchaus auch nach meinem Eindruck nach korrigieren und relativieren. Vielen Dank für den Hinweis. Also vor allem, was den Konsens betrifft. Es ging eigentlich auch eher um die systemische Ebene, also im Kontrast zu der Betrachtung von Gesteinspaketen als isolierte Einheit. Grundsätzlich nochmal, der Diskussionsdruck bei uns war groß und es kam bei weitem nicht jeder zu Wort. Und ich denke, wir hätten noch Stoff gehabt, noch länger weiterzumachen.
Okay, vielen Dank. Wenn es jetzt keine dringenden Interventionen gibt, würde ich gerne die letzten beiden Arbeitsgruppen aufrufen. Das ist die Arbeitsgruppe Ethik und die Arbeitsgruppe Entscheidungsblockaden. Armin Grunwald wird als Moderator aus der Gruppe Ethik berichten und ich werde mit Martin Donath zusammen das Spiel für die Arbeitsgruppe 6 Entscheidungsblockaden übernehmen.
Ja, meine Damen und Herren, es ist toll, wie voll es hier noch ist. Also auf den Konferenzen, wo ich sonst so im wissenschaftlichen Bereich unterwegs bin, da dünnt das dann immer so aus und hier ist das gar nicht der Fall. Eine Beobachtung zu gerade, sobald meine Kollegin Moderatoren das Wort Konsens in den Mund genommen haben, gab es danach Wortmeldungen, dass es mit dem Konsens nicht so weit her sei. Scheint schwierig zu sein. Jetzt zu unserer Gruppe Ethik. Wir hatten ein Impulsreferat von Herrn Superintendent von Holten. Er hat einige Punkte gemacht, da möchte ich nur die Stichworte nennen. Aus Zeitgründen zunächst seine wesentliche These, Verantwortung übernehmen muss möglich sein. Die Lasten, die dürfen nicht zu groß sein. Das hat er in Verbindung gebracht mit der allgemeinen Debatte zur Kernenergie, was dann zur Folge hatte, dass in dem ganzen Gespräch dieser Link von der Endlagerung zur allgemeinen Kernenergiedebatte sehr stark präsent war. Sein Punkt Freiheitsberaubung, Endlagerung als Freiheitsberaubung an unseren Kindern, wie er es formuliert hat, Einschränkung von Freiheitsrechten. Das wurde später auch dahingehend interpretiert, dass ja auch jetzt schon im Wendland, wenn ein Castor kommt, Freiheitsrechte eingeschränkt werden, dass ausnahmezustandsähnliche Zustände dort einkehren, dass persönliche Traumata eintreten und so weiter. Ich referiere hier, was gesagt worden ist und das gehört eben auch dazu. Dann ein Punkt, Sicherheitsfragen dürfte man nicht über 1 Million Jahre streuen. Er hat das nette Wort Verantwortungsermattung geprägt. Also so nach dem Motto, wenn man es so lang betreibt, dann ermattet man. Ich kenne aus der Technikethik das Wort Verantwortungsverdünnung. Ist eine Verdünnung in gesellschaftlicher Hinsicht, hier ist es eine Ermattung in zeitlicher Hinsicht gemeint. Und den Schluss hat er daraus gezogen, dass wir so etwas bräuchten wie eine Wächtergesellschaft, dass wir die Verantwortung wach halten müssen. Und er kam dann auf einen Punkt Endlager ohne Endgültigkeit, was ja auch zu einigen der anderen Arbeitsgruppen einen Link herstellt. In dem anschließenden Gespräch, wir waren etwa 25, 30 Personen, wir konnten uns so ein klein wenig in einem Rund zusammensetzen. Und ich denke, es hat wirklich Ansätze eines Gesprächs gegeben. Nicht unbedingt ein Gespräch zu dem Thema, das uns gestellt war. Aber wir sind in ein Gespräch gekommen. Es sind nicht nur Statements vorgebracht worden, wir konnten teilweise auch aufeinander eingehen und das auch über die diametral entgegengesetzten Positionen hinweg. So, in der Hinsicht war es ein, denke ich, ein gutes Gespräch. Ich möchte zu den Inhalten kurz etwas sagen. Es ist sehr stark, ja, das Wort Neuanfang, das hier heute Nachmittag des Öfteren hier Thema war, also auch schon mittags ein Thema war, das stand so im Hintergrund des Ganzen und viele haben sich gefragt, wie könnte es denn sein, dass man angesichts der Geschichte, der Verletzungen, der Verwundungen, der Erfahrungen, wie kann man in einer solchen Situation denn zu einem Neuanfang unter Beachtung ethischer Anforderungen an einen Diskurs kommen? Also mit diesem Vorfeld, um erstmal den Diskurs zu starten, haben wir uns eigentlich beschäftigt, nicht so sehr mit dem Diskurs selbst. Es wurden viele persönliche Erzählungen vorgebracht. Es sind über 30 Jahre Geschichte mit diesem Thema verbracht worden. Wir hatten sehr viele Teilnehmer aus dem Raum Gorleben dabei. Es wurde in großer Offenheit berichtet von beiden Seiten, sowohl Gorleben als auch kernenergiespezifisch waren immer jeweils auch beide Seiten da. Es gab offenen Konflikt und in der Regel wurde aber zugehört und ich glaubte auch im Verlauf des Gesprächs gewisse Nachdenklichkeiten zu beobachten, die eingekehrt sind. Es ist nicht immer das Thema gewesen, wir sollten über ethische Anforderungen an ein Endlager uns unterhalten, aber
Ich fand es wichtig, dass die Erzählungen, die dort vorgebracht wurden, auch vorgebracht werden konnten. Auf diesem Symposium gibt es sonst wenig Platz für diese Form der Kommunikation. Und manches muss einfach auch mal gesagt und auch gesagt werden und auf den Tisch gelegt werden. Es wurden verschiedene Fragen aufgeworfen, zum Beispiel die Frage, woher kommen diese Verwundungen, diese sehr biografisch sehr tiefgehenden Eindrücke, die zu einer solchen Polarisierung ja auch geführt haben. Woher kommen die denn? Wo liegen die Ursachen? Hat da wer Fehler gemacht? Kann man das vielleicht historisch rekonstruieren? Manchmal ist es ja so, wenn man die Ursachen kennt, lernt man vielleicht auch den Gang der Entwicklung besser verstehen und ist dann auch vielleicht einmal eher in der Lage, von seinem Jetzt-Zustand ein Stück weit Abstand zu nehmen, um in einem solchen, wie ich es in meinem Vortrag heute Nachmittag skizziert habe, virtuellen ethischen Diskurs einzutreten. Es wurde gesagt, wichtig, um in einen solchen Diskurs einzutreten, sei, dass, es wurde jetzt von einer Seite gesagt, aber man kann es sicher auf die andere Seite auch ausdehnen, dass die Fehler anerkannt wurden, die gemacht worden sind. Das war ja auch bei der Arbeitsgruppe 2 eine der Forderungen. Fehler anerkennen, Versäumnisse eingestehen, das Wort Schuld fiel sogar. Ich habe mich ein wenig daran erinnert gefühlt, wie wir im Kontext Völkerverständigung in den letzten Jahrzehnten gelegentlich argumentiert haben, dass ein Schuldeingeständnis dann auch die Vorbedingung dafür sei, dass Völker, die Krieg geführt hatten zum Beispiel, dann miteinander in Frieden leben konnten. In der Weise wurde es diskutiert. Ich referiere das hier nur. Es war aber für mich auch durchaus sehr bewegend, auch sehr emotional und auch sehr intensiv zu erleben, wie dieses Thema so aufbereitet wurde. Es wurde so dann das Thema Verantwortung des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftler angesprochen. Wir hatten mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Gruppe, die selbst in der Kernenergie oder in der Endlagerung arbeiten und die gerade in diese Ethik-Session gekommen waren, um zu dokumentieren, dass ihnen an einem verantwortlichen Umgang mit diesen Dingen gelegen ist, dass sie eben auch mit den Kritikern ins Gespräch kommen möchten, dass sie auch ihnen auch wichtig ist, die andere Seite zu hören, Ängste ernst zu nehmen. Also das war ein sehr wichtiger Punkt der Diskussion. Und hier hat mich sehr gefreut, auch zu sehen, dass im Nachgang zu unserem Gespräch bilaterale Gespräche weitergegangen sind. Und ich glaube, das ist etwas, wo an ganz kleinen Stellen sich etwas bewegt hat. Insgesamt zum Gegenschluss, und da hat wir noch eine Stimme aus der Jugend, die uns auch sehr stark aufgefordert hat, nicht bei den alten Verhärtungen stehen zu bleiben, sondern zu versuchen, konstruktiv in einen Prozess einzutreten. Da wurde gefragt, was müsste man denn noch tun, vielleicht außer diesen Versäumnisanerkennungen, das Stichwort vertrauensbildende Maßnahmen. Es wurde zum Beispiel gefragt, könnte man nicht mit den Castortransporten mal ein Weilchen aufhören? Klar wurde auch gesagt, es gibt ja die rechtlichen Bedingungen, internationale Verträge und so weiter, alles schwierig. Die Frage aber, ob es nicht sozusagen vertrauensbildende Maßnahmen in diesem Bereich geben könnte, um einen Raum zu schaffen, in dem man der ethische Diskurs erst starten könnte, um auch vielleicht eine Weile, es wurde auch, ich zitiere jetzt, die Gegner werden teilweise behandelt wie Verbrecher, wurde gesagt, Tränengas und Polizeiverhöre und ähnliches, eine Weile mal damit aufzuhören, um dann Raum zu schaffen für sozusagen dieses, was ich heute Nachmittag genannt habe, einen Schritt zurückzutreten, um in den ethischen Diskurs erst einmal einzutreten. Soweit das, was ich hier referieren kann. Bitte ergänzen und korrigieren Sie. Insgesamt ist mein Eindruck, niemand möchte einen Neuanfang nicht. Aber es gibt Hürden zu überwinden auf dem Weg zu einem Neuanfang. Und ich glaube, da haben wir in der Gruppe eine ganz gute Diagnose geschafft. Wir haben punktuell auch einen Anfang gesetzt. Wichtig wäre es, dieses Gespräch, was gerade erst so begonnen hat, auch fortzusetzen. Vielen Dank.
Ja. Arbeitsgruppe 6 hat jetzt im Gegensatz zu der Arbeitsgruppe 5 eine vollkommen andere Ebene gehabt. Worüber wir sprechen wollten, worüber wir nicht gesprochen haben, war eine Leitfrage, wie können Entscheidungsblockaden aufgehoben werden? Aufgehoben werden auch in so einer Perspektive, welche kleinen Schritte würden uns denn diese Beweglichkeit auf der einen Ebene aufeinander zugehen, zusammen nach Lösungen zu suchen, die wir gemeinsam tragen, aber auch auf der konkret realpolitischen, auf der, wo Experten eingebunden sind, aber auch wo Bürger eingebunden sind, auch da, wo
Leute in Positionen eingebunden sind. Gegangen werden, das hatten wir uns vorgenommen, und dann ist was Interessantes anderes passiert. Was passiert ist, wir waren ca. 40 Personen, ich hatte am Anfang den Eindruck, wir sind eine kleine Gruppe, wir hatten auch eine intensive Beteiligung, ein sehr großer Teil der Personen hat mitgesprochen, mitdiskutiert. Es gab kein Abschlussstatement. Es gibt aber die Identifikation einer Reihe von Themen. Und zwar einer Reihe von Themen, wenn ich es jetzt zusammenfasse, dann erzähle ich die Geschichte so, von Themen, die besprochen werden müssten, die auch ein bisschen eingebettet werden müssten, bevor man über diese konkreten Schritte, brauchen wir ein Konfliktmanagement, wie müsste das aussehen, wie müsste das an der konkreten Anlage aussehen, bevor die gegangen werden könnten. Und die haben mindestens 3 oder 4 Ebenen. Die eine Ebene ist die große Politik. Da ging es in verschiedene Richtungen. Die eine Richtung große Politik war die, über Entsorgung kann man nur reden, wenn man über die Frage der Weiternutzung oder das Beibehalten des Ausstiegs diskutiert. Wenn man über andere Fragen diskutiert, wie die militärische Nutzung, die Trennung zwischen ziviler und militärischer Nutzung wäre Unsinn, das könnte man so nicht stehen lassen. Wenn man auch darüber sprechen würde, in welchem Verhältnis steht die Wirtschaft, in welchem Verhältnis stehen die wahren Entscheidungsträger, also die, die mächtig sind, ihre Entscheidung durchzusetzen, zu den anderen, die sich entweder ohnmächtig erleben oder real die Erfahrung gemacht haben, sie waren es nicht, sie konnten ihre Position aus ihrer Sicht nicht adäquat in den Entscheidungsprozess einbringen. Es ging quasi in mehrere Ebenen auseinander, bis auch zu der Frage, reicht es eigentlich, sich auf nuklearen Müll zu konzentrieren, müsste man nicht auch andere ähnlich gefährliche chemotoxische Abfälle in diese Diskussion mit einbetten. Das war zwar ein kleiner Seitenast, aber das zeigt so ein bisschen allein auf einer Ebene, wenn man von dem spricht, große Politik, welche Themen angerissen wurden, Außenpolitik, Energiepolitik, also sehr viele Fachfragen, und da scheint es unter den Leuten, die erstmal sehr von der Stimmung her relativ friedlich, relativ konzentriert, relativ bemüht miteinander zu diskutieren, versucht haben entlang zu gehen, aber die Fragen müssten besprochen werden. Dann reden wir vielleicht darüber. Ohne die Fragen geht's nicht, also es war so ein bisschen hin und her. Konsenssuche, ja, ich würde mich für die Runde nicht trauen, das Wort in den Mund zu nehmen. Wir hätten konsensuelle Positionen vertreten, es gab so kleine Häufungen. Kleine Verdichtungen, da war ein bisschen mehr, da war ein bisschen weniger, aber das Bild war extrem vielfältig. Es ging auch, und das ist das Interessante, um eine Reihe von sehr komplizierten Themen. Thema 1 hängt, glaube ich, nah mit dem zusammen, was Armin Grunwald gerade angesprochen hat, Schuldfrage. Wer ist schuld an Dingen, die wir als extrem unmöglich finden? Da gibt es ein großes Gesprächsbedürfnis, das war der eine Punkt, den ich wahrgenommen habe. Und man müsste wahrscheinlich in einem dialogischen Prozess, der Zeit bräuchte, wenn man diese Versuche, ja, wir wollen uns annähern, wir wollen gemeinsam an einem Strick ziehen, wenn man die ernst nehmen würde, ohne dieses Thema zu besprechen und auch ohne dieses Thema Konfliktgeschichte. Also am konkretesten die vielen Jahre Erfahrungen im Wendland, aber auch viele andere Konflikte, und ich glaube, es spiegelte sich auch an mehreren anderen Positionen. Welche Rolle hat mein Akteur, für den ich heute hier stehe, zum Beispiel die Energiewirtschaft, gespielt? Ja, da müsste schon auch eine Ebene erstmal gefunden werden, dieses Thema zu verhandeln, auch mit Zeit auszusprechen. Das hat sicher nicht ein Symposium wie dieses, was eigentlich ein übervolles Programm hat, 2,5 Tage und viel möchte. Man würde sich aber auch auf eine Ebene einlassen, die das natürlich, was wir als klassische, die meisten von uns, sage ich mal, fachliche, sachliche Entscheidungsvorbereitung, in diesem Sinn Politik mitwirken, an Gemeinschaften Entscheidungen verstehen. So läuft das klassische Modell in der Bundesrepublik bei fachpolitischen Entscheidungen nicht. Das wussten wir auch alle, das wurde kommuniziert. Dann ging es natürlich auch um Themen, wie ist das mit der Kompetenz, wie ist das mit den Wissenschaftlern, die den Bürgern erklären, was sie zu denken haben, oder wozu könnten die Wissenschaftler helfen. Das war so ein weiteres großes Thema. Können Sie überhaupt helfen? Das wurde, glaube ich, auch in Frage gestellt. Einige Personen waren auch abgenervt von der Form dieser Veranstaltung, dass Ihnen Experten erklären, wie es richtig sein sollte. Aber die mühsame Übung ist ja die,
Was können wir überhaupt genau beobachten? Was beobachten wir als Probleme? Wir haben heute nur über Verfahren versucht zu sprechen und haben einen Sack von Problemen aufgemacht. Und so hat diese Arbeitsgruppe selber nochmal auf mehreren Ebenen ganz viele Probleme aufgemacht. Also auf der mittleren Ebene, welche Rolle spielen die Experten? Geben Sie den Bürgern die Informationen, die sie brauchen? Helfen Sie, die zu interpretieren oder nicht? Der AKN war auch ein Thema. Wozu hat er beigetragen? Welche Rolle hat er gespielt? Und das war überhaupt nicht so klar und eindeutig. Es war auch klar, dass eigentlich auch über das Ergebnis des AKN, was war der Output, gesprochen werden müsste. Es wurde auch darüber gesprochen und das ging dann so ein bisschen in die Richtung Entscheidungsblockaden. Wie würde man die aufkriegen, wenn man günstige Gelegenheiten nutzt? Also es gibt schon Fenster der Gelegenheit, wo ab und zu mal was möglich gewesen wäre, aber es gibt lange Perioden der Stagnation. Das war die Beschreibung. Ja, wie sollen wir Blockaden auflösen, wenn es diese langen Perioden der Stagnation gibt? Und das wäre jetzt alles noch auf so einer mittleren Ebene, ja, die interessierte Öffentlichkeit, Leute, die qua Berufsrolle dafür zuständig sind oder Personen, die sich für dieses Thema verantwortlich fühlen, für dieses Thema engagieren, denen es wichtig ist, dieses Thema zu bearbeiten, die verhandeln diese Sachen bereits. Und dann davon unabhängig eine dritte, untere Ebene, sage ich jetzt mal, die betroffenen Menschen. Die betroffenen Menschen, die entweder Erfahrungen damit machen, mit Standortkonflikten konfrontiert sind oder mit Standortentscheidungen und der Einzelne, also anthropologische Konstanten. Vielleicht ist es ja fatal, dass wir uns nur um Dinge kümmern können, die uns wirklich betreffen, aber nicht, wir können sehr schwer quasi für ganz Deutschland, für das nationale Problem denken, für den Müll, der nun mal da ist und für den es eine, da waren wir uns heute Morgen ja alle so einig, so nationale Lösungen sind schon gute Schritte. Aber der Einzelne, der so irgendwie komisch ist, der einzelne Politiker, der da nicht entscheidet, wenn er nicht ein gutes Bonbon sozusagen, einen guten Anreiz mitkriegt, aber auch quasi der einzelne Bürger, der unter Umständen sagen muss, ich muss es akzeptieren, dass meine Gemeinde in den Standortvergleich geht. Und da, der Punkt, glaube ich, und die Konzentration der Gruppe war aus meiner Sicht schon der, das wären Themen, die zu verhandeln und zu besprechen wären. Und die müssten wir zuerst angehen, bevor wir sagen können, welche kleinen Schritte gehen wir, um uns aufeinander zuzubewegen oder gemeinsam Lösungen zu suchen. Das wäre meine Zusammenfassung dieses Themas. Also von der Stimmung her eine große Ernsthaftigkeit, aber auch Emotionalität und eine Emotionalität, die nicht so einfach das Schimpfen auf den anderen ist. Das kommt schon mal hoch, wenn man sich über jemanden ärgert, wenn sich jemand über mich geärgert hat oder über jemanden Dritten. Aber eigentlich ein Bemühen, an diesem Thema dran zu bleiben, nur es würde uns Zeit kosten. Und sind wir bereit, das zu investieren bei der Entscheidungslage? Das würde ich als meine Zusammenfassung in der Arbeitsgruppe 6 geben. Martin, du kannst mich gerne ergänzen.
Ja, danke, Herr Rocke. Ich hatte schon fast erwartet, dass Sie nichts mehr übrig lassen, aber vielleicht... Vielleicht so viel. Was mich gewundert hat, ist, dass im Grunde noch nicht mal Einigkeit darüber herrscht, ob wir überhaupt ein Problem haben. Sondern es gab auch die Haltung, es sei nur ein Thema. Aber ich sag mal, das ist nicht das am häufigsten Geäußerte gewesen. Es ist dann so, dass auch die Frage im Raum steht, ob überhaupt die Richtigen anwesend sind. Vielleicht in dieser Arbeitsgruppe, aber auch überhaupt hier. Also letztendlich war meine Wahrnehmung, wir, die wir hier sind und die wir da sitzen, auch wenn ich das schon als relativ hochrangig besetzt empfinde, wir können eigentlich gar nicht unbedingt was ändern, es liegt woanders. Und da gab es aus den Impulsvorträgen eben auch zwei Vorschläge, und zwar gar nicht mal schlechte Vorschläge, wie ich meine, nur die wurden auch nicht im Konsens dort gesehen. Also das gab einmal den Vorschlag, dass eigentlich eine Enquete-Kommission des Bundestags notwendig wäre. Und es war eben auch die Frage, dass eben dies ein Thema ist, was nur im breiten Konsens bearbeitet werden kann. Es gab auch die Position, dass hier Mediation greifen könnte, aber genauso die Position, Mediation kann hier gerade nicht greifen, weil es ein Thema ist, was ein Konflikt über Jahrhunderte sei und darum sei es eben nicht erfolgversprechend. Darüber wurde kein Konsens erzielt in dieser Arbeitsgruppe, aber immerhin waren das Vorschläge, die im Raum waren. Mediation, Interessenausgleich, Enquete-Kommission. Ich gucke mal eben. Richtig, es wird auch die Forderung erhoben, ein Peer Review, also zum momentanen Stand zu Görlitten, zu erheben. Einlagerung in jedem Fall erst in, sagen wir mal, 7 Legislaturperioden und insofern auch vielleicht wichtig, das Problem als solches zu benennen. Wechselnde Regierungen, wechselnde Mehrheiten, auch die Frage, warum sind eigentlich die Vorschläge des AKN nicht in Umsetzung geraten, das wurde auch genauso angeguckt. Und ich habe auch nicht unbedingt entnommen, dass dort gesagt würde, es gebe Zustimmung dafür, dass es nicht umgesetzt wurde, sondern ganz im Gegenteil. Es war eher vorwurfsvoll an die Politik. Lösungen lagen schon auf dem Tisch. Warum habt ihr nicht gehandelt? Ich guck mal. Letztendlich fand ich die Analyse am Anfang sehr deutlich. Das war das vorgestellt wurde einfach als Tatsache. Das wurde wie eine Kritik aufgefasst, aber wir haben eben einen institutionellen Rahmen in der BRD über den Föderalismus, über unsere Form der Demokratie, die Entscheidung an diesen Stellen sehr schwierig macht. Das hat aber letztlich eigentlich keiner mehr kritisiert, aber etwas, was die Betroffenen vor Ort erleben, nämlich, dass sie keine Klagemöglichkeiten haben, dass ihnen keine Vetorechte eingeräumt werden und dass die Frage, wo die Betroffenen bleiben, letztlich nicht beantwortet ist. Und diese Technik als solche zutiefst undemokratisch sei, vielleicht diese Technik als solche schon spaltet. Und dazu passt eben auch ein Statement aus dem Vortrag am Anfang. Es sei ein Geburtsfehler, dass der Fundamentalkonflikt als solcher, die Nutzung der Atomenergie, eben noch nicht bearbeitet ist. Danke.
Okay. Wir können jetzt gerne Anmerkungen und Ergänzungen noch aufnehmen zu der Arbeitsgruppe. Wenn es keinen starken Wunsch gibt, müssen wir nicht, aber es gibt einen.
Ja, Köln Rosin, Kirchenkreis Lichow-Dannenberg. Meine Wahrnehmung war die, dass zum Schluss auch definitiv gesagt worden ist, dieses Gespräch müsse weitergeführt werden. Wir müssten in den Schritten aufeinander zugehen. Nicht, das wäre eine Option, sondern wir sollten dies tun. Das ist wichtig und es bilden sich anschließend auch Gruppen, in denen also erste Kontakte und weitere Gespräche geführt waren. So viel also zu dem Aufbrechen von Entscheidungsblockaden vielleicht noch zum Schluss.
Ja. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute gut diskutiert und auch ein bisschen gestritten. Ich würde das beenden für heute. Ich hätte noch einen organisatorischen Hinweis. Sie wissen, erstens morgen um 9 Uhr geht es weiter mit dem Thema Sicherheitsfragen. Es gibt auch Sicherheitsfragen auf einer praktischen Ebene, nämlich wo können Sie morgen Ihr Gepäck unterstellen? Wir haben einen Raum. Wie bitte? Ja. Es gibt einen Raum, in dem Sie Ihr Gepäckstück bewacht, sicher abstellen können. Auch rückholbar. Okay, vielen Dank. Ich bedanke mich für Ihre große Bereitschaft mitzumachen.